Radio Prag Nachrichten.
Der Europarat fordert von Tschechien mehr Anstrengung bei der Integration von Roma. Die Visegrad-Staaten und Deutschland drohen Weißrussland mit weiteren Sanktionen. Kulturminister Besser beruft den provisorischen Leiter der Staatsoper ab. Der Europarat hat roma-feindliche Tendenzen in der tschechischen Gesellschaft kritisiert und Tschechien aufgefordert, die Integration von Roma zu forcieren. Dies geht aus einem Bericht des Menschenrechtskommissars Thomas Hammerberg hervor, der am Donnerstag in Straßburg veröffentlicht wurde. Die größten Hindernisse für eine Integration von Roma bestünden in einer tief verwurzelten negativen Einstellung gegenüber dieser Minderheit, Straftaten aus Hass und Hürden beim Zugang zu Schulbildung und Wohnraum. Die tschechischen Behörden sollten mehr Anstrengung für die Lösung dieser Probleme verwenden und eine Integrationspolitik umsetzen, so Hammerberg. Der Kommissar hatte Tschechien im September vergangenen Jahres besucht und war dabei mit mehreren Ministern des Landes zusammengetroffen. Die sogenannten Visegrad-Staaten haben zusammen mit Deutschland dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko mit weiteren Sanktionen gedroht. Außenminister Karel Schwarzenberg forderte am Donnerstag gemeinsam mit seinen Kollegen aus Deutschland, Polen, Ungarn und der Slowakei von Lukaschenko die Freilassung aller politischen Gefangenen. Die Europäische Union hat bereits Sanktionen verhängt, darunter ein Einreiseverbot gegen den Präsidenten und seine Umgebung. Bei einem Treffen der Visegrad-Gruppe in Bratislava verlangten die 5 Minister von Lukaschenko, die grundlegenden demokratischen Rechte einzuhalten. An dem Treffen in der slowakischen Hauptstadt nahm auch die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton als Gast teil. Kulturminister Jiří Besser hat den provisorischen Leiter der Staatsoper in Prag, Radim Dolanský, abberufen. Die Leitung der Oper soll nun vorübergehend der Chef des Nationaltheaters übernehmen. Dolanský wollte die Staatsoper als eigenständige Institution erhalten, dies steht aber den Reformplänen von Kulturminister Besser entgegen. Derzeit bestehen mit der Staatsoper und dem Nationaltheater gleich 2 Opern- und Ballettensembles in Prag. Besser sieht indes nur Platz für ein einziges. Seit Anfang Februar arbeitet eine Kommission an einem Plan zur Zusammenlegung beider Kultureinrichtungen. Die Abberufung begründete Minister Besser damit, dass Dolanský als Leiter nicht ernannt, sondern nur eingesetzt worden ist und daher seine Vorgaben erfüllen müsse. Der päpstliche Ehrenprälat Jan Vokál ist neuer Bischof von Hradec Králové. Papst Benedikt XVI. Ernannte den 52-Jährigen in Rom zum Nachfolger von Dominik Duka. Das teilte ein Sprecher der tschechischen Bischofskonferenz am Donnerstag mit. Duka ist seit Frühjahr vergangenen Jahres Prager Erzbischof. Sein Nachfolger Vokál emigrierte 1983 aus der damaligen kommunistischen Tschechoslowakei in den Vatikan und war dort lange Jahre als Staatssekretär tätig. Zum Sport. Die tschechische Tennisspielerin Lucie Šafářová hat beim WTA-Turnier in Kuala Lumpur das Viertelfinale erreicht. Am Donnerstag besiegte sie die ehemalige russische Weltranglistenerste Dinara Safin in 3 Sätzen mit 6:3, 4:6 und 6:3. Im Viertelfinale trifft Šafářová am Freitag auf die Französin Marion Bartoli. Gegen Bartoli hat die 24-jährige Tschechin bisher 3-mal gespielt und jedes Mal verloren. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien heiter bis wolkenlos, mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 4 und 8 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern 2 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie die folgenden Themen auf dem Programm. Auch wenn es zuvor bestimmte Meinungsverschiedenheiten bezüglich der geplanten Rentenreform gegeben hat, haben die führenden Politiker der 3 Regierungsparteien am Mittwoch die Reform doch in ihrer ursprünglichen Fassung unterstützt. Wird der nächste tschechische Staatspräsident direkt gewählt? Vielleicht, wenn die notwendigen technischen Bedingungen dafür rechtzeitig geschaffen werden. Die Regierungsparteien einigten sich am Mittwoch mit der Opposition auf eine Direktwahl in 2 Wahlgängen. Die tschechische Handelsinspektion kann künftig Angaben über Tankstellen veröffentlichen, die gebannten Sprit verkaufen. Das Gesamtwerk des tschechischen surrealistischen Filmregisseurs Jan Švankmajer wird im Tschechischen Zentrum in München gezeigt. Mehr über die nächsten Veranstaltungen des Zentrums erfahren Sie in der heutigen Ausgabe der Senderei Aviso ZZ Kultur grenzlos. Bleiben Sie dran! Musik. Die Diskussion um die Rentenreform, wie sie von der Regierung vorgeschlagen wurde, ist schon heiß entbrannt. Da das Ganze mit einer saftigen Mehrwertsteuererhöhung verbunden sein soll, der untere Satz soll auch auf 20% angehoben werden, gab es auch schon Streit innerhalb der Koalition. Der wurde am Mittwoch beigelegt. Alles bleibt wie geplant. Private Rentenfonds sollen das staatliche System auffangen und stützen. Christian Runkow fragte beim Experten für Sozialpolitik Peter Wieschek nach, wer eigentlich der Gewinner dieser Reform sein wird.
Peter Wieschek, Sie sind Experte für Sozialpolitik mit langer Ministeriumserfahrung. Sie sind zugleich Bürger und Rentner. Braucht Tschechien eine Rentenreform?
Každý systém čas od času potřebuje reformovat a ten
Jedes System braucht von Zeit zu Zeit eine Reform und unser Rentensystem ist nicht in Ordnung. Darauf hat auch das Verfassungsgericht aufmerksam gemacht. Es hat die Schieflage kritisiert, dass Menschen, die viel in die Rentenkasse eingezahlt haben, also ein höheres Gehalt hatten, am Ende eine relativ niedrige Rente bekommen und so weiter und so fort. Aber die jetzige Reform, deren Maßnahmen angeblich unerlässlich sind, geht von falschen Standpunkten und Argumenten aus. Es ist nicht vollständig richtig, dass das jetzige System in einem kritischen Zustand ist. Es gibt ein bestimmtes Defizit. Und das Rentensystem steht am Ende zweier anderer Faktoren. Erstens der Geburtenraten und zweitens der Arbeitslosigkeit. Wenn es weniger Kinder gibt und zugleich eine hohe Arbeitslosigkeit, dann fließt auch weniger Geld in die Rentenkassen. Also ja, gewisse Transformationsschritte müssen unternommen werden. Aber das, was heute als Reform bezeichnet wird, das ist nicht erforderlich. Das ist eine falsche Richtung, meiner Ansicht nach.
Dneska jako reforma deklarováno, to potřeba není. To je chybný záměr, podle mého názoru.
Die Reform sieht Folgendes vor. Der Staat macht pro Bürger 3% aus den Abgaben für die Sozialversicherung frei, wenn der Bürger noch 2% dazu gibt und alles in einen privaten Rentenfonds einzahlt. Wer profitiert von dieser Reform? Die privaten Rentenfonds? Ganz sicher, das ist so sicher wie der Tod. Wer profitiert außerdem, der Staat oder die Bürger?
Die Antwort auf diese Frage muss eigentlich lauten, wahrscheinlich niemand. Eben nur die neuen privaten Rentenfonds, das ist wohl das Einzige. Denn wenn wir einen Teil des Geldes aus dem bisherigen staatlichen System abziehen, dann sinken damit die Einnahmen des Staates, paradoxerweise. Der Bürger wird auch nur schwer einen Vorteil davon haben, wenn wir uns die derzeitige Verzinsung bei den Privaten anschauen. Zumal in Zeiten der Verunsicherung, die wir während der Wirtschaftskrise erlebt haben, als die Aktien fielen. Und wenn der Staat argumentiert, er könne den privaten Rentenversicherungen vorschreiben, wie sie ohne Risiko wirtschaften, zum Beispiel indem sie nur staatliche Pfandbriefe kaufen dürfen, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass auch der Staat bankrott gehen kann. Das zeigt sich ja jetzt in Europa. Ich befürchte also, dass niemand von diesem System profitieren wird.
Warum muss für diese Reform die Mehrwertsteuer so drastisch erhöht werden?
Ich glaube, dass die Erhöhung der Mehrwertsteuer mit dieser Reform überhaupt nichts zu tun hat. Bei uns gilt nämlich eine Anomalität. Die Rentenbeiträge der Bürger sind als Einnahmen des Staates definiert und aus dem Staatshaushalt werden die Rentner bezahlt. In Zeiten, als das System gewinnbringend funktionierte und der Staat 40 bis 60 Milliarden Kronen mehr Einnahmen als er an die Rentner auszahlte, da hat er alles bei sich gelassen. Und in dem Moment, wo der Staat draufzahlen müsste, denkt er sich irgendeinen Mechanismus aus oder erhöht die Steuern. Die Erhöhung und Vereinheitlichung der Mehrwertsteuer wird als Wundermittel angesehen. Aber in einer Reihe von europäischen Ländern gibt es 2, 3 oder sogar 5 Mehrwertsteuersätze, die auf bestimmte Umstände reagieren. Ich glaube, die Erhöhung der Mehrwertsteuer hat nichts mit der Rentenreform zu tun. Es handelt sich im Grunde um eine Erhöhung der Verbrauchssteuer und die Regierung stellt das in einen falschen Zusammenhang.
Für die Rente sparen muss jeder. Welche Art würden Sie vorziehen?
ani mnoho expertů upřímně řečeno neví, do čeho investovat.
Auch viele Finanzexperten wissen nicht genau, worin man investieren soll. Sie empfehlen oft, Land zu kaufen, das ja nicht verloren gehen kann. Meiner Ansicht nach ist das Beste eine sichere, bekannte und solide Bank mit keiner besonders hohen, aber sicheren Verzinsung. Die andere, strategischere Art vorzusorgen, ist viele Kinder zu haben, was ein wenig paradox ist, denn Kinder sind bei uns überhaupt eine teure Angelegenheit. Aber Kinder sind eine gewisse Sicherheit, dass der Staat sich so entwickelt, dass er keine Probleme mit der Rentenreform haben wird.
Wie viele Kinder haben Sie?
Drei Kinder.
Ich gratuliere. Petr Výšku, herzlichen Dank für das Gespräch.
Über die geplante Rentenreform sprach Christian Rümkow mit dem Experten für Sozialpolitik Petr Výšek. Auch Präsidenten gehen mal in die wohlverdiente Rente. Die Amtsperiode des Präsidenten Václav Klaus endet in 2 Jahren. Werden die Bürger Tschechiens ihr nächstes Staatsoberhaupt im Jahre 2013 in einer Direktwahl bestimmen? Am Mittwoch wurde dazu ein wichtiger Schritt getan. Markéta Kachlíková berichtet.
Zum ersten Mal ist es am Mittwoch zu einer Einigung zwischen der Rechten und der Linken darüber gekommen, wie das Staatsoberhaupt in Zukunft zu wählen sei. Die Bürger selbst sollen nun ihren Staatspräsidenten wählen können, einigten sich die Vertreter der Regierungsparteien und der Sozialdemokraten. Die Direktwahl soll in 2 Wahlgängen verlaufen, so wie es zurzeit bei der Wahl der Senatoren der Fall ist. In die 2. Wahlrunde kommen daher nur die beiden Kandidaten, die zuvor die meisten Stimmen erhalten haben. Um sich für das Amt des Staatsoberhauptes zu bewerben, muss der Kandidat mindestens den Zuspruch von 50.000 Unterschriften auf sich vereinigen, beziehungsweise er kann von einer Gruppe von 10 Senatoren oder 20 Abgeordneten vorgeschlagen werden. Das Prinzipielle wurde also vereinbart. Weitere Einzelheiten müssen aber noch behandelt werden. Justizminister Jiří Pospíšil von der Demokratischen Bürgerpartei ODS.
Nyní budeme diskutovat některé detaily, například to.
Nun werden wir über einige Details diskutieren, zum Beispiel, welche Zeitspanne zwischen der ersten und der 2. Wahlrunde liegen sollte, ob 1 Woche oder 2 Wochen, wie es in einigen Ländern Europas üblich ist.
Diskutiert wird auch über die Beschränkung einiger Vorrechte und Kompetenzen des Staatsoberhauptes, zum Beispiel über das Recht, den Bankenrat zu ernennen, das derzeit ausschließlich in Hand des Präsidenten liegt. Der Unterhändler für die Sozialdemokraten Jeroným
Tejc.
Wir sind der Meinung, dass in diesem Fall ein ähnliches Prozedere wie bei der Ernennung der Verfassungsrichter gelten sollte. Und der Vorschlag des Präsidenten für die Mitglieder des Bankenrates sollte demnächst vom Senat gebilligt werden.
Auch die Regierungsparteien zeigen sich bereit, diese Lösung zu unterstützen. Eine weiterhin offene Frage ist die Länge der Legislaturperiode. Die Sozialdemokraten schlagen vor, sie von 5 auf 6 Jahre zu verlängern. In dem Fall könnte die Präsidentenwahl zusammen mit anderen Wahlen stattfinden und man würde Kosten sparen, wird argumentiert. Ein endgültiges Übereinkommen über die neue Form der Präsidentenwahl soll bis Ende April erzielt werden. Dann könnte der entsprechende Gesetzentwurf dem Parlament noch vor Beginn der Sommerpause zur Verfügung stehen.
Markéta Kachlíková berichtete über die jüngste Entscheidung der Regierungspartei und der Opposition, den Präsidenten direkt zu wählen. Themenwechsel. An den tschechischen Tankstellen wird zusehends mehr gepanschter Kraftstoff verkauft. Wir haben im Januar bereits darüber berichtet, als die tschechische Handelsinspektion erstmals eine Schmuddelliste veröffentlicht hat mit den Namen der Tankstellen, die unreinen Kraftstoff verkauft haben. Jetzt will man den Benzinpanschern erst recht an den Kragen, denn über das neue Treibstoffgesetz wird im Parlament verhandelt. Lothar Martin berichtet.
Die Gesetzesnovelle wurde am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Senats behandelt. Eindeutiger Tenor, das neue Gesetz muss her. Der Novelle zufolge muss die Handelsinspektion dann regelmäßig über die Verkäufe verdünnten und verunreinigten Benzins und Diesels informieren. Nach Meinung von Václav Lola vom Tschechischen Verband für Petroleumindustrie und Handel ist das auch zwingend notwendig.
Die Zahl der Proben, bei denen im vergangenen Jahr Unzulänglichkeiten im Kraftstoff festgestellt wurden, ist gestiegen, bei Benzin auf 6% und bei Diesel sogar auf 10%. Wie von Werkstätten und Spediteuren zu erfahren war, haben sich auch die Fahrzeugschäden erhöht, die als Folge des Verbrauchs von unreinem Kraftstoff entstanden sind.
Die Mogelpackungen, die den Kunden von manchen Kraftstoffanbietern untergejubelt werden, seien auf den harten Preiskampf in dieser Branche zurückzuführen, sagt Lola. Einer dieser Panschereien liegt dabei auch eine wirtschaftspolitische Entscheidung zugrunde, die missbraucht werde. Da Biodiesel mit hoher Konzentration steuerfrei ist, wird er bereits in höheren Mengen beigemischt, als es bislang erlaubt ist, kritisiert Lola. In die Ausarbeitung der Gesetzesnovelle, so Lola, habe sich daher auch sein Verband eingebracht.
Wir haben vorgeschlagen, im Gesetz auch weitere Aufgaben festzulegen für das Institut, das die Kontrollen durchführt. Es sollte eine Liste erarbeiten, aus der die Schwere der Schäden hervorgeht, die mit der Panscherei des Kraftstoffs verknüpft sind. Der Liste sollte man entnehmen können, welche Parameter zum Beispiel zu Schäden beim Motor, der Kraftstoffzuleitung oder der Umwelt führen können. Letztlich ist auch anzugeben, ob die menschliche Gesundheit gefährdet wird.
Schon bei der Veröffentlichung der ersten Schmuddelliste im Januar hatten sich die Tankstellenbetreiber darüber beschwert, dass man nur ihnen den schwarzen Peter für den verunreinigten Kraftstoff zuschiebe. Die Gesetzesnovelle, die am Donnerstag im Senat bereits verabschiedet wurde, trägt diesem Einwand Rechnung. Dem Entwurf zufolge müsse nun auch die Herkunft des Kraftstoffs beim Zollamt lückenlos dargelegt werden. Mit anderen Worten, es ist nachzuweisen, von welchem Hersteller und über welche Groß- und Einzelhändler der Kraftstoff beim Verbraucher ankommt. Neben der verbindlichen Registrierung hat diese Maßnahme auch noch einen zweiten Grund. Der Staat kann seine Steuereinnahmen, die beim Kraftstoff nicht unerheblich sind, besser überwachen.
Lothar Martin war das mit einem Bericht über die Benzinpanscher. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mehr als 30 Filme, sowohl Kurzfilme als auch Spielfilme, hat der tschechische surrealistische Regisseur und Künstler Jan Švankmajer gedreht. Das Gesamtwerk des 1934 geborenen Regisseurs wird im März im Tschechischen Zentrum in München gezeigt. Gekrönt wird die Reihe mit der deutschen Erstaufführung von Švankmajers neuestem Film »Das Leben über Leben – Theorie und Praxis«. Was das Tschechische Zentrum München noch zu bieten hat, dazu nun mehr in unserer Senderei Aviso CZ Kultur grenzlos von Markéta Kachlíková.
Aviso Tschechische Kultur grenzenlos.
Wir haben in unserer Senderei Aviso Kultur grenzlos schon Berlin und Wien besucht und in den dortigen tschechischen Zentren nach dem dortigen Angebot nachgefragt. In der heutigen Ausgabe wenden wir uns München zu. Wir sprechen mit der Leiterin des dortigen tschechischen Zentrums, Susanna Jürgens. Vielleicht zunächst zu München selbst. Das Hauptanliegen der tschechischen Zentren ist die Präsentation der tschechischen Kultur im Ausland. München ist aber eine Stadt, in der mehrere Institutionen ihren Sitz haben, die sich im tschechisch-deutschen Austausch in der Kulturwissenschaft und in anderen Bereichen engagieren. Welche Rolle spielt diese Tatsache im Programm des tschechischen Zentrums in München?
Für uns ist es eigentlich sehr günstig. Wir arbeiten mit diesen Institutionen zusammen, also sei es der Adalbert-Stifter-Verein, mit dem wir vor allem kulturelle Veranstaltungen machen, Lesungen gerade in diesem deutsch-tschechischen Bereich, oder aber auch das Collegium Carolinum, das ist eben die wissenschaftliche Institution. Da bearbeiten wir oder veranstalten wir gemeinsam Themen, die eben eher wissenschaftliche, geschichtliche Schwerpunkte haben, aber jeweils dann auch mit etwas popularisierendem Effekt.
Und kann man sagen, dass das tschechisch-deutsche Verhältnis, der tschechisch-deutsche Kulturaustausch im Programm Ihres Zentrums mehr geprägt wird als zum Beispiel in Berlin oder in anderen Städten?
Ich würde sagen, dass es in der Tat so ist, dass bei uns deutsch-tschechische Verhältnisse eine größere Rolle spielen wie in Berlin. Das ist auch natürlich so. Berlin ist nicht so nah an Prag. Also in Berlin sind zum Beispiel die deutsch-polnischen Verhältnisse viel präsenter als das deutsch-tschechische. Das ist der Unterschied zu Bayern. Wobei ich sagen muss, dass wir uns auch gezielt darum bemühen, nicht nur dieses Thema zu bearbeiten. Wir sind eine Institution, die gesamte tschechische Kultur und Geschichte präsentieren sollte. Und das ist in der Tat unsere Aufgabe. Wir nutzen manchmal diese Tatsache, dass es hier gerade in München viele Leute gibt, die sich sehr für das Tschechische interessieren, bringen ihnen einfach noch zusätzlich noch was mehr aus Tschechien als nur das Deutsch-Tschechische.
Ja, wenn wir uns das Programm für die kommenden Frühjahrswochen ansehen, können Sie etwas empfehlen? Können Sie uns erklären, was da vorbereitet wird?
Wir haben jetzt für die kommenden 2 Monate 2 Sachen, auf die ich mich besonders freue und die ich auch für wichtig halte. Das eine ist komplette Retrospektive der Filme von Jan Schwankmeier, die wir in Zusammenarbeit mit dem Münchner Filmmuseum vorbereitet hatten. Und es werden alle Schwankmeiers Filme gezeigt. Und jetzt gerade am Freitag hat es angefangen, bis zum 23. März geht es. Und ganz am Schluss wird eben der neueste Film von Schwankmeier gezeigt in einer deutschen Premiere. Das ist die eine Veranstaltung, ja. Und das andere ist...
Vielleicht dazu eine Frage. Ist Jan Schwankmeier beim deutschen Publikum bekannt oder...
Er ist auf jeden Fall bekannt, natürlich eher bei den Fachleuten oder bei den Kennern des Films. Es gibt nicht so oft die Gelegenheit, seine Filme in Deutschland zu sehen. Aber eben bei uns auch hat man schon an dem ersten Abend gesehen, in dem Kino waren... was weiß ich, 50, 60 Leute, was bei einem experimentellen Trickfilm schon relativ viel ist, und die kamen, weil sie eben das, was sie bislang von Schwankmeier gesehen haben, sehr schätzen.
Ja.
Also man kann wirklich sagen, Jan Schwankmeier ist in Deutschland vielleicht nicht in der breiten Öffentlichkeit, aber bei der Fachöffentlichkeit auf jeden Fall bekannt und wird auch geschätzt.
Ja, und das zweite Thema, das Sie erwähnen wollten?
Das ist im April an der Reihe. Das ist eben auch ein Thema, was wir mit dem Kollegium Carolinum gemeinsam vorbereiten. Am 1. Mai 2011 sind das 60 Jahre seit der Aufnahme der Sendung des Radio Freies Europa, was in München ansässig war bis Mitte der 90er Jahre. Und wir haben uns dieses Jubiläum als Gelegenheit genommen, uns nochmal das Radio und seine Geschichte und seine verschiedenen Tätigkeiten anzuschauen, und veranstalten dazu eine internationale Konferenz, machen ein Konzert zu Ehren von Karel Krell, haben eine Ausstellung zu diesem Thema, Filmabend. Es ist wirklich eine Serie von Veranstaltungen, die aus diversen Sichtpunkten, diversen Formaten nochmal an dieses großartige Radio und an die Leistungen, die es gebracht hatte, erinnern sollten.
Das ist auch also ein Thema besonders für München, weil der Sender einst den Sitz hatte. Vielleicht können wir uns diesem Thema bei unserem nächsten Gespräch in 6 Wochen näher widmen. Jetzt noch eine Frage. Gibt es einige Schwerpunkte, die das Programm im ganzen Jahr 2011 prägen, oder Veranstaltungsreihen, die sich durch das ganze Jahr hindurchziehen?
Das eher nicht, aber wir bemühen uns, sagen so für jede 2 Monate einen Schwerpunkt zu setzen. Ja, also das heißt, jetzt haben wir zum Beispiel diese Schwankmeier-Reihe, dann kommt das Radio Freies Europa, dann werden wir uns eben den deutsch-tschechischen Beziehungen widmen, in der Ausstellung Tragische Orte der Erinnerung, die der Verein Antikomplex vorbereitet hatte, und dazu kommen immer Begleitveranstaltungen hinzu. Dann ist es die Ausstellung Europäisches Memory für Kinder, aber auch für Erwachsene, die wiederum an die Europäische Union aus einer tschechischen Sicht herangeht. Also es sind immer für einen gewissen Zeitraum, meistens 2 Monate, ein besonderer Schwerpunkt mit einigen Begleitveranstaltungen. das ist eher so die Art und Weise, wie wir unser Programm durch das Jahr gestalten.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen viele Besucher im Zentrum und viel Erfolg.
Vielen Dank, ich danke auch für das Gespräch und ja, auf Wiederhören.
Mit der Leiterin des Tschechischen Zentrums in München, Susanna Jürgens, sprach Markéta Kachlíková. Mit der Senderei Aviso CZ Kultur grenzlos sind wir am Ende unserer publizistischen Beiträge angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Martina Schneiberková. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.